Hallo, herzlich willkommen zu den Retinauten. Heute sind wir die Folge 30 und wir sind auf dem 30C3. Deswegen machen wir das auch hier, nur damit die Zahlen stimmen. Im Sendezentrum steht hier so ein Tisch, da lagen Kopfhörer rum. Wir haben uns da jetzt hingesetzt. Vielen Dank an Ralf, dass das klappt. Und heute mit mir am Tisch, der sehr ungemütlich beleuchtet ist, ist der Lukas.
Hallo.
Und der Chef.
Hallihallo.
Und ich bin Marcel und wir sind ganz weich in den Knien, weil das Equipment hier so sexy ist.
Ja, und wir haben ausnahmsweise auch mal nicht gelogen, wenn wir sagen, wir sitzen am selben Tisch.
Und an einem runden Tisch vor allem.
Ja, ist richtig. Es ist nicht nur figurativ jetzt ein runder Tisch.
Die Tafelrunde.
Nee, das war kein runder Tisch.
Nein, nee. Nein, das war ein länglicher Tisch.
Ich glaube, du meinst Merlin.
Aber mit gerundeten Ecken. Whatever.
Ja, ich muss das nochmal kurz genießen, wie gut sich das anhört, dieses Stöhnen. Ja, wir fangen direkt mal an mit, so wie üblich, ein bisschen Grabbag. Ich habe mal ein Video verlinkt, da möchte ich eigentlich wirklich keine viele Worte drüber verlieren, aber es ist, wir erinnern uns vielleicht noch an Tom Hiddleston, der Mann, der Loki spielt. Er tut so, als wäre Owen Wilson, der selber Loki spielt. Owen Wilson ist der Typ aus den Wes Anderson-Filmen. Er hat zum Beispiel bei den Royal Tenenbaums diesen komischen Cowboy gespielt. Das ist ein sehr schönes Video, einfach mal angucken. Falls euer Tag noch nicht happy ist, dann schaut ihn an, danach ist euer Tag auf jeden Fall happy.
Dann ist es ein lustiges Video, weil ja. Das WLAN lässt mich jetzt gerade hier nicht...
Ja, die 30C3 Spaßpolizei hat es geblockt.
Okay, dann muss es echt lustig sein.
Lalü, lalü, Spaßpolizei.
Soll ich weitermachen direkt?
Ja.
Wir sind überhaupt nicht durch übrigens. wir reden ja auch manchmal über Computerspiele. Und wir reden ja auch manchmal darüber, dass es irgendwie ein bisschen schlecht ist, so mit den Frauenrollen in Medien generell und bei Computerspielen, die fallen da meistens besonders negativ auch weil sich irgendwie viele Videospielhersteller einzubilden scheinen, dass so weibliche Wesen nicht zu ihrer Zielgruppe gehören. Und da gibt es einen ganz schönen, relativ langen Artikel bei Polygon.com darüber. No Girls Allowed heißt er. Einfach mal lesen, der versucht so ein bisschen die Geschichte hinter der Videospielentwicklung und wie sich diese Zielgruppenorientierung auf Männer oder so, auf so Männer zwischen 13 und 25 oder so, wie sich das so eingependelt hat. Es ist wirklich sehr ausführlich, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, ist schön illustriert, ein bisschen grotesk overdesigned, wie man das von Polygon halt so ein bisschen gewohnt ist, aber ein schöner Artikel.
Ja, und ich finde es auch gut, dass das Thema so ein bisschen Traktion gewinnt, so allmählich. Da gab es ja vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so mal einen Kickstarter, der auch relativ erfolgreich war und mittlerweile in diese Feminist Frequency, in diesem Feminist Frequency Channel auf YouTube kulminiert ist, in der eine junge Frau so die verschiedenen Topoi von Frauen in Video- und Computerspielen so ein bisschen behandelt. Um es gleich zu sagen, diese Frau und der Channel sind nicht unumstritten, wie könnte es auch sein bei dem Thema. Aber auf jeden Fall mal sehenswert, wenn ihr euch auch nur annähernd so für dieses ganze Problemfeld interessiert.
Ja, und wenn man sich fragt, warum man über sowas reden muss, dann braucht man einfach nur die Kommentare unter solchen Videos anzuschauen, dann weiß man, dass es da durchaus noch Bedarf an Zivilisierung gibt.
Ja.
Gut, dann kommen wir zu einem Themenblock, den ich jetzt einfach eiskalt eingeführt habe, nämlich Very Science Much Fiction. Beziehungsweise es ging einfach nur darum, dass mir aufgefallen ist, dass gerade unglaublich viele Science-Fiction-Filme angekündigt werden.
Ja, ich meine, 2013 war schon ein gigantisches Jahr für Science-Fiction-Filme und es scheint gerade so weiterzugehen.
Also Nerds haben halt echt gewonnen. Also wenn man sich da anschaut, der erste Trailer, den ich habe, ist Christopher Nolan Interstellar. Der wird noch nicht so bald rauskommen. Ich glaube, nächstes Jahr oder erst übernächstes. Ich habe es nicht mehr im Kopf.
Ja, Nolan hat ja irgendwie immer so 3, 4, 5 Jahresrhythmen. Das kann schon noch eine Weile dauern.
Ja, also man weiß auch noch nicht so viel. Wir haben irgendwann schon mal drüber geredet, über diesen Film. Aber es ist quasi nichts bekannt, außer dass es irgendwas mit Weltraum zu tun hat. Und der Trailer ist auch nicht besonders nützlich darum. Es geht in diesem Trailer einfach nur darum, wie geil Raumfahrt ist und man sieht im Prinzip nichts um den Film. Also das ist halt einfach nur ein Zusammenschnitt von verschiedenen Meilensteinen der Weltraumfahrt.
Für alle Liebhaber der elektronischen Musik ist aber noch zu sagen, dass es nichts mit dem ebenfalls Interstellar benannten Film von Daft Punk zu tun hat. Glaube ich. Ich weiß es ja nicht, aber sieht nicht so aus.
Vielleicht ist es das abgefahrenste Mashup aller Zeiten.
Ja, mal schauen, wer die Musik macht.
Ja, also es ist so ein Fuck Yeah Space Video, ist auch sehr, sehr gut gemacht. und hat sich ganz gut damit überschnitten, als ich das geschaut habe, war gerade so die Meldung raus, China is on the moon. Das war sehr schön. Einfach so ein bisschen Space.
Das nächste Thema ist dann Spezialgebiet, transzendentale Meditation, habe ich gehört.
Genau. Nein, es geht um den neuen Film der Wachowskis. Der letzte.
Nee, das ist der andere.
Nein, Transcendence. Ah, nee, das, entschuldige, nee. Transcendence war, ach so, das war der mit
Johnny Depp.
Der mit Johnny Depp. Ja, das ist so ein bisschen so ein Film, der irgendwie anscheinend gefühlt so seit den frühen 90ern in Development Hell steckt, weil so ein bisschen thematisch ist er so da. Es geht um so einen Computerwissenschaftsmensch, gespielt von Johnny Depp, zur Abwechslung mal ohne groteskes Make-up und nicht ganz nicht albern, der dann irgendwie durch Plot-Devices plötzlich irgendwie in sein Computernetzwerk hochgeladen wird und dann prompt sich zur Super-AI entwickelt und dann super crazy Grey-Goo-Attacken auf die Menschheit startet.
Und drüber kommt dann noch die Stimme von Morgan Freeman aus dem Off.
Genau, und das ist halt so, also
Morgan Freeman aus dem Off ist besser, Morgan Freeman.
Es ist halt schon crazy, wie krass einfach das, was für ein nerdiges Thema das ist, auch wenn das eher so aussieht wie ein Film, der so ein bisschen über Technologie ist, aber keine Ahnung von Technologie hat, aber es ist, also auf jeden Fall mal angucken, der Trailer, der scheint so viele dieser Themen, die man so in der Science Fiction auch so findet, wieder aufzugreifen, ist wahrscheinlich dann doch eher so ein bisschen Popcorn-Material, aber...
Ja, apropos Popcorn-Material, man könnte ja gerade meinen, dass sich Tom Cruise für Science Fiction interessiert.
Oh, damn.
Oh, wenn ich meine Glocke hätte.
Ja, den Trailer habe ich tatsächlich schon im Kino gesehen und das, ich muss gestehen, dass ich interessiert bin. Abgesehen davon, dass halt Tom Cruise drin vorkommt.
Der sieht auch ganz schön alt aus da, kann das sein?
Ja, ja, in dem Trailer ganz
aber
extrem.
Aber holy shit.
Ganz extrem.
Vielleicht ist ihm in dem Moment klar geworden, dass er eine Videospielverfilmung macht und dass das ihm... Vielleicht ist er dann... spontan 20 Jahre gealtert.
Jedenfalls, das ist so ein bisschen ein Mashup aus, wie hieß der letztes Jahr?
Oblivion?
Mit Matt Damon.
Matt Damon.
Elysium.
Genau, das ist so ein bisschen Elysium meets Groundhog Day mit Bill Murray. Wer sich da noch dran erinnert, die Eltern werden sich erinnern. Und das Ganze nochmal meets Generic Science Fiction Epic. Und ich glaube so, dass die Story ist so ein bisschen, er ist irgendwie in einem Zukunftskrieg und er wacht jeden Morgen auf und er macht jeden Tag dasselbe und am Ende stirbt er, weil sie irgendwie den Krieg verloren haben und dann wacht er wieder auf und dann geht das Ganze von vorne los und irgendwann fängt er dann an quasi das, was passiert, zu variieren.
Ja, er respawnt halt irgendwie und dann... Und irgendwie ist dann eine mysterious Lady, Mecha-Lady, Mecha-Suit-Lady, die ihm dann irgendwie noch hilft. Und
ja.
Ja, den habe ich auch nur da reingepackt, weil er in die Reihe gepasst hat. Sonst finde ich, glaube ich, nicht, dass wir da groß drüber reden müssen. Ich werde ihn auch nicht angucken, denke ich. Tom Cruise geht mir da ein bisschen auf die Nerven.
Ja, ich gucke mir das Prinzip nicht an.
Boykott und so. Ich auch nicht. Habe auch nur, also eigentlich interessiert er mich auch gar nicht. Ich habe das nur so gesagt. Ich habe auch gar keine Karten gekauft oder so. Ja.
Aber das ist so ungewohnt, wir machen mal eine Sendung mit Atmo im Hintergrund. Mhm. Gut, dann kommt auf jeden Fall der nerdigste Film in dieser Reihe. Jupiter Ascending, das ist jetzt wirklich der neue Film von den Wachowskis.
Ja.
Super crazy Post-Human Space Opera.
Oh Gott, dieser Trailer hat mir so weiche Knie gemacht.
In total over the top. Sieht ziemlich geil aus. Also irgendwie... geht's um Boromir mit Wolfsohren? Oder ich habe ein bisschen den Überblick verloren, es ist schon so lange her. Irgendwie ist irgend so ein Typ, der muss irgendwie so jemanden von der Erde holen und sie ist irgendwie Prinzessin vom Weltraum. Aber das ist irgendwie alles, sieht halt total geil aus. Und ja. Punkt, Punkt, Punkt. Plot hier einfügen.
Und Jupiter Jones wird gespielt von Mila Kunis.
Und der Film heißt Jupiter Ascending, weil es geht, glaube ich, um Jupiter, wie sie irgendwie ascende. Und es sieht halt, also, da sieht halt aus wie die Verfilmung von den obskursten Science Fiction-Romanen, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, so on the big screen mit endlos Budget.
Das klingt schon an so, also so vom Prinzip her an so ein bisschen so Hard Science Fiction. Also so das, was eigentlich überhaupt gar nicht zugänglich und so eher schwer verfilmbar sein sollte. Keine Ahnung, wie die das gepitcht haben, dass sie dafür irgendwie einen Riesenhaufen Geld bekommen haben.
Naja, sie haben gesagt, hi, wir sind die Wachowskis, wir haben Matrix gemacht. Wir haben da eine neue Idee.
Ja, aber ich meine, Cloud Atlas hat ja schon hart gefailt auch.
Ja, Cloud Atlas hätte hart gefailt und wenn ich auf der anderen Seite des Schreibtisches gesessen wäre, dann hätte ich gefragt, wart ihr auch die Teil 2 und 3 gemacht haben?
Und dann hätten die gesagt,
Nee, was?
Dann haben die gesagt,
nicht. Das ist Verschwörung.
Sorry, wir können dich nicht hören vor lauter Geld, dass wir euch damit eingespielt haben. Naja, okay.
Ja, auf jeden Fall relativ hart Sci-Fi, so, also irgendwie sind sie dann plötzlich zwischendurch nochmal auf dem Jupiter und irgendwie, ja, im Auge behalten. Wir kommen darauf zurück, wenn er rauskommt.
Wahrscheinlich schon vorher. Wahrscheinlich werden wir ab sofort jeden Snippet von Informationen hier in aller Breite.
Vermutlich.
Ja, wir sind Science-Fiction-Analysten.
Ja.
Wir versuchen die Zukunft vorherzusagen. Das ist das neue Matrix.
Was wir sind Sucker für Kultur, ja. für
Hollywood. Arme Schweine.
Okay, und nach dem kleinen Moment der Introspektive geht es jetzt weiter mit Filmtrailern.
Nein, es geht weiter mit Serien. Ja, wir müssen nur mal ein paar Durchsagen machen. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Attention, there will be new podcasts. Ich bin durch. Mehr Mate. Auf jeden Fall, nächstes Jahr gibt es wieder Serien. Zum Beispiel House of Cards Season 2. Am 14.02. wird das rauskommen.
Alle auf einmal. Hm. Also nehmt euch mal für die Woche nach dem 14. nichts vor.
Eine Woche brauchst du da nicht.
Ja, 2 Tage.
Ja. Auf jeden Fall Trailers verlinkt, sieht gut aus. Angucken. Dann Sherlock.
Sherlock hat sich jetzt irgendwie auf so einen 24-Monate-Rhythmus oder so eingespielt.
Ja, das ist ja das Problem hier. Herr Freeman meint ja, er muss durch Neuseeland stapfen.
Martin Freeman,
ja. Der andere Freeman.
Okay.
Genau, und ja, das macht den Schedule ein bisschen tight. Und deswegen.
Das hat bestimmt nichts mit Benedict zu tun.
Sicher nicht.
Der hat zwar eine Karriere, sagen wir mal, eine Wende ins Positive genommen hat seit der ersten Staffel und so.
Nee, krass. Hm.
Ja, also 4 Millionen Views des Trailers alleine geben so einen Hint drüber, dass das
heilige vielleicht doch, Scheiße.
Dass das vielleicht doch auch.
Ja, so ist, glaube ich, auch mit Abstand das häufigste T-Shirt oder Dings, was ich hier so gesehen habe.
Was?
Also dieses I am Sherlocked habe ich, glaube ich, mit Abstand am häufigsten gesehen. Vielleicht noch übertrumpft von Breaking Bad Anspielungen, aber...
Doctor Who, mein Freund. Du kennst sie halt nicht, weil du kein Doctor Who schaust.
Möglich, ja, möglich.
Hier sind sogar die Mülleimer mit Doctor Who Anspielungen übersehen.
Zu Recht übrigens.
Ich brauche meine Klingel. 1.1. Season 3, erste Folge. Wir werden wohl endlich erfahren, wie er das gemacht hat, dass er nicht gestorben ist.
Sherlock lives.
Yay. Dann, oh Gott, das wird lustig. Christmas Special von Doctor Who.
Okay, interessant, skip.
Okay, es ist passiert.
Aha, ja.
Es gibt jetzt einen neuen Doktor und wir reden jetzt über Community.
Gut. Ja, damit wäre das Wichtigste gesagt zu Doctor Who. Community wird wieder gut.
Yay.
Haben wir gehört.
Ja, Mike macht mit.
Ja. Und wer macht nicht mehr mit?
Der Olle.
Hier.
Dings.
Der Rapper.
Donald Glover.
Genau.
AKA Childish Gambino. Übrigens ein bisschen enttäuschend, das neue Album.
Ja, nicht so.
Das habe ich jetzt schon von mehreren
Seiten gehört. Seine philosophischen Emotionsausbrüche sind dafür umso interessanter, die er mal kurz auf Servietten niederschreibt.
Ja.
Ja. Das war sehr spannend, aber die Musik nicht so ganz mein Geschmack.
War das jetzt auch so ein Pokerface, ja, Chef? Dass du auch nicht wusstest, von was er redet und halt einfach was sagen wollte?
Doch, der hat ja irgendwie eine Nacht lang quasi sein Seelenleben auf Servietten niedergeschrieben und Bild für Bild irgendwie in das Internet gepostet.
Ja.
Das hatte ich irgendwie dann am nächsten Tag auch mitbekommen. Aber ich habe jetzt da nicht so...
War es einigermaßen profound oder war es unangenehm?
Ich glaube, ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil ich habe es auch gleich wieder vergessen. Also es hat keinen so großen Nachhall gefunden. Also ich fühle mich jetzt...
Das war schon ganz nett, aber...
Ich fühle mich jetzt nicht als Mensch verändert irgendwie.
Okay. Nein. Ja, auf jeden Fall, die Staffel hat sehr gute Chancen, gut zu sein, weil wir ja den guten Herrn Harmon wieder dabei haben. Wir erinnern uns, er wurde ja gefeuert und dann sind die Ratings gedroppt und jetzt ist er wieder da.
Die Quoten sind gefallen.
Ich muss mich schon verdammt anstrengen, überhaupt Deutsch zu reden, Chef. Und dann noch Girls, Season 3 am 12.01. Wir freuen uns.
Ja.
Ja, so Mid-Season-Pausen müssen wir, glaube ich, nicht erzählen, oder? Ist nicht interessant genug.
Nee.
Nö.
Aber ich habe gehört, anders als ihr, hattet ihr Zeit, ins Kino zu gehen in den letzten Wochen?
Ein bisschen, ja.
Ja.
Ja, zumindest zwei Filme habe ich gesehen. Catching Fire habe ich gesehen. Da war ich sogar direkt mittwochs in der Premiere.
Oha.
Ja, voll crazy.
Crazy shit.
Und Catching Fire ist ein cooler Film eigentlich. Also kann man sich echt angucken. Guter Actionfilm. Ich finde ja tatsächlich hat denn von euch jemand gesehen? Muss ich mehr erklären? Oder
ich habe ihn angeschaut.
Kann ich euch ansprechen?
Du solltest das schon Buch erklären. Gelesen.
Okay, ja. Also, weißt also, worum es geht und so.
Ja, also im ersten Drittel, also in der ersten Hälfte sollte quasi nichts passieren, oder?
Nee, die erste Hälfte war tatsächlich die beste, fand ich.
Crazy Shit, erzähl weiter.
Und zwar,
spoilerfrei, wenn es geht.
Ja, wir müssen jetzt ein bisschen, weiß nicht, soll ich kurz ausholen und erklären, worum es geht?
Nee. Ja, mach doch einfach. Kurz.
Ja, eine Welt, die in 13 Distrikte aufgeteilt ist. Es gibt jedes Jahr so Spiele, wo ein Mensch aus diesen 13 Distrikten ausgewählt wird. Und die müssen gegeneinander spielen und der am Ende überlebt, hat gewonnen.
Es ist okay, genug.
Basically, Kinder töten sich und zweites Jahr, neue Spiele. Die Vorjahressiegerin Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence, muss nochmal irgendwie ran. Und der Film fängt, also Catching Fire, der zweite Teil, fängt eben damit an, dass sie mit ihrem Typen durch die Gegend fährt und sich halt als Sieger des Vorjahres feiern lässt. Und das ist sehr depressiv und traurig machend und eindrücklich, wie sie eben durch die verschiedenen Distrikte fahren, deren Tribute, also deren Kämpfer vom Vorjahr, sie entweder direkt getötet haben oder die halt eben in diesen Spielen zu Tode gekommen sind und sie fahren dahin, um sich feiern zu lassen. Und es macht eine sehr seltsame Stimmung natürlich. Und ja, man sitzt dann schon ein bisschen bedröppelt so in seinem Sitz und fühlt sich eher nicht so gut.
Okay, aber er hält irgendwie zumindest mal das Niveau vom ersten Film?
Ja, also ich fand es ganz angenehm, dass sie halt wirklich sehr viel Raum dieser Science-Fiction-Story eingeräumt haben und diese Action-Nummer mit den Spielen und so relativ, also recht gut aufs Nötigste beschränkt haben. Also sie haben das halt nicht einfach den ersten Teil nochmal mit größeren Sets gemacht, sondern es war relativ klar, dass da jetzt was anders ist als vorher, dass die Tribute auch ganz anders miteinander interagieren, weil jetzt auch irgendwie klar ist, wer der Feind ist und der Feind sind halt nicht die anderen Tribute in dieser...
Sondern das System.
Ja, und ich hatte danach das Gefühl, dass also man hätte diesen Film kaum anders... Also ich kann es mir schwer vorstellen, wie man diese Art von Film zu dieser Art von Vorlage besser machen könnte, als es dieser Film war. Also sie haben meiner Meinung nach das Richtige betont und das fand ich sehr angenehm. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Musik etwas arg aufdringlich war, aber da muss man halt einfach manchmal mit leben.
Ja, aber war gute Musik, fand ich. Ja, mein einziges Problem war dann, die liegt halt wahrscheinlich an der Buchvorlage. Ich finde halt die Aufgaben und wie dieses Turnier dann ausgelegt ist, das finde ich einfach dämlich. Also ich fand halt diese Aufgaben und Aufteilung in verschiedene Bezirke, wo dann irgendwelche verschiedenen Gefahren lauern und so, das fand ich einfach ein bisschen dämlich. Aber sie haben ein paar gute Nebenrollendarsteller ausgesucht, die das ziemlich cool machen.
Philip Seymour Hoffman, bester Typ.
Ist das der Präsident oder wer war das?
Nee, der neue Spielemacher.
Ah, okay.
Ja. Ja.
Okay, wir loben auch Filme, also gelegentlich.
Ja, also ist auf jeden Fall nochmal besser als der erste Teil und auch jetzt so auf einer absoluten Skala, glaube ich, ein ganz guter Film.
Ganz gut, ich bin auch wirklich bei dem relativ zufrieden so mit dem ganzen Design dieser Zukunft und so. Das funktioniert, das ist alles ganz stimmig, das ist halt so ein bisschen diese Zukunft, in der irgendwie dann sehr viel schlimme Dinge schon passiert sind und auch vieles halt einfach nicht mehr so besonders gut funktioniert. Ich werde auch mal einen Link ablegen, wo so Leute sich da ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wie die Mode da funktioniert und das auch relativ qualifiziert kritisieren oder also aufzeigen, dass das halt sehr viel Rückgriff einfach ist, auf was wir schon haben, wie das halt immer so ist. Ja, ich denke...
Ja, und auch, also Jennifer Lawrence ist eigentlich schon genug gelobt worden, aber auch in dem Film macht sie ihren Job ganz gut und zeigt so diesen inneren Konflikt ganz gut, dass sie halt nach außen hin die strahlende Siegerin und glücklich sein muss, aber innen drin halt eigentlich ziemlich scheiße findet, was da läuft.
Ja, und vielleicht zum Abschluss nochmal, ja, fuck yeah, leading Actors, die nicht männlich sind, das ist auch gut.
Ja.
Ich habe ja gelesen, dass sie am
bisschen Set... Bisschen abwechseln wir halt nicht.
Dass sie am Set... Cat Piss, Never Clean genannt ja, wurde.
Ja. Hab ich auch gelesen. Oh je. Ah.
Chef, du hast tatsächlich einen Film gesehen. Erzähl
ja,
doch
mir
mal.
Ist gerade, während ich behauptet hatte, dass ich zu viel gearbeitet hätte, um ins Kino zu gehen, ist mir eingefallen, dass ich überhaupt nicht im Kino war. Und ich war im Kino, nämlich im neuen Coen Brothers Film.
Yay, ich auch.
Da warst du auch drin?
Ich war sogar eine Woche vor Kinostart drin. Oh, geil, oder?
Ja, cool. Also, Inside Llewyn Davis.
Llewyn,
danke. Llewyn Davis. Erzählt die Geschichte eines Musikanten in New York der 60er, 70er Jahre, der quasi versucht hat, eine Folk-Karriere auf die Beine zu stellen, halt quasi so ganz knapp, bevor dann Bob Dylan das auch schafft. Also wir begleiten quasi einen Musiker, der es eben nicht schafft.
Ja, weiß nicht, wie hat er dir denn gefallen?
Ich fand ihn großartig.
Ich auch. Der ist schön.
Okay. Ende ist klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, also die Coens haben ja so eine sehr, also die sind ja so gut, das ist ja schon fast unfair so. Also ich habe bis jetzt noch keinen Film von denen gesehen, der wirklich schlecht war. Und selbst die schlechteren Filme, die mir jetzt nicht so besonders viel gegeben haben, sind immer noch weit überdurchschnittlich. Und dieser Film ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also finde ich, der zeigt, er ist sehr, sehr zurückgenommen. Also es gibt, sie haben ja selber gesagt, er hat doch irgendwie keinen Plot. Und das haben sie gemerkt und deswegen haben sie die Katze eingefügt. Ja, er ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, dieser Katze hinterher zu laufen.
Ja, war auch überhaupt nicht klar, was quasi die Pointe dieser Geschichte dann werden wird.
Schauen wir es noch ein bisschen an und ich verstehe nicht, was du meinst.
Naja, also wenn die Katze zum ersten Mal ins Bild kommt, also da nicht, aber in dem Moment, wo sie dann anfängt, eine Rolle zu spielen in der Story, ist eigentlich klar, was dann noch mit ihr passieren wird, oder?
Ja, okay.
Ja, okay. Ja. Ansonsten aber tatsächlich ein toller Film, also irgendwie ein langsamer Film, ein Film, in dem auch irgendwie nicht wirklich viel passiert, aber dieser Oscar Isaac, der den Llewyn gibt, der ist auf jeden Fall eine Entdeckung, finde ich.
Ja, er macht es so wunderbar zurückgenommen, also er zeigt, man sieht sozusagen nur so an seinen Augen, was passiert, aber das reicht auch schon.
Ja.
Und man sieht, also es ist ja im Prinzip einen Film über die Trauer, wenn man das so will. Also er hat halt seinen Partner verloren, mit dem er immer gesungen hat und kommt damit halt auch nicht so besonders gut klar. Und wir sehen ihm halt dabei zu, wie er so überlebt und irgendwie spielt und irgendwie sein Leben nicht so richtig auf die Reihe bekommt und dabei so allen möglichen Menschen begegnet, unter anderem John Goodman als irgendwie Jazzmusiker.
Er hat das einfach an sich, dass er ja, dass er einfach nicht viel tun soll und trotzdem eine enorme Präsenz hat auf der Leinwand.
Ja, ja, und seine, weiß nicht, seine Rolle, irgendeiner sagt zu ihm, er wäre Midas Idiot Brother und das funktioniert ganz gut. Also alles, was er anfasst, wird halt nicht zu Gold, sondern zu Fail. Ja, also es ist kein besonders hoffnungsvoller Film vielleicht, aber es ist ein sehr, sehr schöner Film, der sich auch für die Musik auch sehr viel Zeit nimmt. Also das ist ja auch, es ist glaube ich kein Lied, das sie spielen, wird irgendwie abgeschnitten oder so. Die sind, laufen alle so lang, wie sie halt laufen.
Ja. Und also ich war sehr skeptisch, als ich in den Film rein bin, weil, wie du schon gesagt hast, es ist abzusehen, es war ein Film der Coen Brother, ja, das Ganze würde wahrscheinlich sehr langsam werden, vom Erzähltempo her, das war abzusehen. Dann war abzusehen, dass es nicht viel an Story gibt, außer dass wir halt quasi erleben, wie jemand keine Karriere macht, was, sagen wir mal, halt schwer im Sinne eines konventionellen Handlungsbogens in einem Film ist, ja, wo man irgendwo dann zur Klimax gerät und dann halt eigentlich irgendwas passiert. Das heißt, also die Rahmenbedingungen des Films waren eigentlich nicht gut und umso überraschter war ich dann, dass ich mich wirklich keine Minute gelangweilt habe in dem Film.
Nee, also es ist erstaunlich. Es ist auch, man sollte vielleicht noch erwähnen, die Nebenrollen sind, wie man das von den Coen-Brüdern eigentlich gewohnt ist, sehr, sehr gut besetzt. Zum Beispiel ist irgendwie der halbe männliche Cast von Girls, also die paar Rollen, die da von Männern besetzt sind, ist richtig, irgendwie anwesend.
Ja.
Ich habe seinen Namen vergessen, der Chef von Grumpy's Café ist da.
Der Freund von Lina.
Adam ist da.
Adam ist da, ja.
In einer völlig geilen Rolle irgendwie mit Cowboy-Hut und ja, sehr sympathisch.
Ja, ja, ich finde das immer ein bemerkenswertes Zeichen, wenn Filme, die so ruhig und ja, ruhig sind. Wenn die mir gefallen, dann ist das eine besondere Auszeichnung, weil ich finde sowas schnell langweilig und schalte ab und fange an, auf dem Handy rumzuspielen.
Ja, Lukas gehört halt, ist halt Generation.
Ja, ich, bla. Genau. Second Screen und so.
Generation LOL.
Ja, Generation LOL. Und ich merke daran immer, dass sein Film dann doch irgendwie besonders gut war. Wenn
er. Dann solltest du ihn anschauen. Ich glaube, er würde dir auch gefallen, ja. Ja, und weiß nicht, paar Kritikpunkte, so dass man dann halt irgendwie in den letzten 3 Minuten noch irgendwie Bob Dylan auf einer Bühne sitzen muss, damit auch irgendwie der Letzte begriffen hat, dass der das jetzt schafft quasi, was Lewin die ganze Zeit versucht und so, weiß ich jetzt nicht, hätte man vielleicht auch einfach weglassen können.
Auch ich fand das eigentlich als Rauschmeister so ganz angenehm.
Ja, okay.
Nochmal so ein bisschen Bob Dylan.
Nehme ich hin, das Argument, ja.
Vielleicht so als Reading Companion zu diesem Film, ich kenne Deutsch, das ist richtig abnormal. Man kann, wenn man diesen Film sich mal angeschaut hat, kann man nochmal ein Buch lesen, das so, also für mich zumindest so eine ähnliche Stimmung hat, nämlich On the Road von Jack Kerouac. Da habe ich, glaube ich, von einer Ewigkeit schon mal geredet.
Kerouac.
Ah, so spricht man aus. Ich frage mich immer, wie man ausspricht. Mhm. Ja, der Begründer der Beat Generation, wenn man so will. Das hat so ein ähnliches Gefühl, so dass es passieren Dinge, aber es kommt nicht so richtig weiter, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist ja so in diesem Film, es passiert irgendwie schon immer was, aber so richtig bewegt sich dieser Mensch halt nicht weiter. Und das hat man in diesem Buch auch. Und ich finde, es passt einfach ganz gut dazu. So.
Ist ja auch ungefähr so dieselbe Zeit. Also
es ist so eine ähnliche Größenordnung, ja, so frühes 20. Jahr oder nicht ganz frühes, aber
Mitte,
so
Mitte 20.
Mitte, ja.
Genau. Ja, ruhig auch einfach mal in den stillen Film gehen und sich überraschen lassen. Das ist quasi das, was ich draus mitnehme. Jetzt von
ja. Sollen wir dich jetzt entlassen, Chef?
Ja, ich muss auf zu neuen Abenteuern.
Super Chef.
Yay, yay, yay.
Ja gut, dann machen wir vielleicht kurz Pause und holen den Ralf, oder?
Ja. Vielleicht kriegen wir es dann auch hin, dass wir den Strom eingeschaltet kriegen. Ich will ins Internet sprechen. Warum sprechen wir nicht ins Internet?
Weiß ich nicht. Wir sagen schon mal Tschüss, Chef.
Tschüss,
Publikum.
Ciao.
Ich sitze auch schon hier zwischen den beiden Leuten. Sie haben mich schon in die Zange genommen.
Ja, so wie sie es gehört, wie bei so einem ordentlichen Interview, was wohl
über uns thront
Kreuzfeuer.
Die inquisitorische Verhörlampe.
Ja, die ist nicht so gemütlich. Also.
Ja, aber es ist cool. Sieht schon irgendwie so aus, also okay, damit hatten wir jetzt an dieser Stelle nicht gerechnet. Ne, und das zieht dich sofort aus deiner Comfortzone raus und da ist es ja, wo es beim Podcasten dann immer spannend wird.
So, die Stimme, die ihr da gerade gehört habt, das war Ralf Stockmann, den wir jetzt gerade eiskalt rekrutiert haben für den Podcast-Tisch.
Weggezerrt
vom Publikum. Von wichtigeren Dingen.
Ja, wir machen jetzt einfach weiter mit dieser Retinauten-Sendung. Da wir ja jetzt schon den 29. Dezember haben, es wäre natürlich schön, wenn heute der 30. wäre, dann würden wir die 30. Retinauten-Folge auf dem 30C3 am 30.12. machen.
Was vielleicht für eine Zahlenmagie.
Vielleicht releasen wir einfach am 30.
Oh mein Gott, das wäre so crazy, aber ich glaube, dann muss ich noch weniger schlafen als ohnehin schon.
Sterne werden implodieren, wenn dies geschieht.
Ja, wir wollten einfach mal ganz langweilig ein bisschen Jahresrückblick machen und wir machen das jetzt einfach mal im Draft-Format, also jeder sagt was. Was einmal gepickt wurde, darf nicht nochmal gepickt werden und dann reden wir da einfach mal drüber. Und Kategorie 1 machen wir doch mal.
Beste Spielshow.
Film, der 2013 erschienen ist. Lukas.
Oh, Film, der 2013 erschienen ist. Das wird jetzt direkt schwierig, weil ich das nämlich immer nicht so genau weiß. Da muss ich gerade mal kurz nachschauen, ob der Film, den ich da jetzt nehmen würde, blöd, von 2012.
Siehste? Ich trinke mal noch ein Schlückchen.
Die gute Vorbereitung. Hm. Ihr merkt schon.
Sie sind raus, Herr Spieß.
Entschuldigung. Schneiden wir alles raus.
Auf gar keinen Fall.
Ja, die besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, die sind aus dem letzten Jahr. Dann machen wir doch mal was ganz Ungewöhnliches und lasst uns kurz über den neuen Hobbit reden direkt. So, den
das Elephant ist super, in the Room. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe bestimmt schon eine Meinung dazu.
Ich habe auch eine Meinung.
Das sind die besten Meinungen. Du hast ihn auch nicht gesehen?
Ja.
Oh gut, fein. Ja, dann ist es perfekt, dass ich den ausgesucht habe. Ja,
dann spoiler uns jetzt mal so richtig durch.
Das ja, nee, es gibt super. Nichts zu
spoilern. Lass mich raten, es passiert nichts.
Es passiert nichts.
Geil.
Sieben Zwerge laufen, nee, es sind 12 Zwerge, laufen durch die Gegend und ja. Am Ende verirrt sich der Darsteller aus Star Trek.
Am Ende kommt Benedict Cumberbatch und spuckt Feuer.
Hast du auf Englisch gesehen oder auf Deutsch?
Leider auf Deutsch, aber mit Ultra HD, 3D, HFR.
HFR, WTF.
OMG, what the fuck. Ja.
Ja, und du hast den ersten Teil wahrscheinlich auch schon in diesem HD.
Nein, den habe ich zu Hause auf meinem Computer gesehen.
Herzliches Beileid.
Okay.
Ja,
wie bist du klargekommen mit der Technik? Weil letztes Jahr gab es großes Gestöhnen und ich hatte den Eindruck, so dieses Jahr.
Ich konnte es nicht nachvollziehen, was. Ja.
Fand's alles gut.
War okay.
Sah nicht nach irgendwie.
Nee, überhaupt nicht. Also, es sieht halt ein bisschen künstlich aus, so wie.
Videospiel. Halt
so ist mit so CGI-Sachen manchmal.
Ja.
Aber alles in allem habe ich das Gefühl gehabt, dass gerade Bewegung für 3D-Verhältnisse gut war. Also wenig Blur. So
ja, aber das
wenig,
war doch wenig, wegen Ultra HFR, oder?
Ja, genau. Wegen HFR gab es wenig Bewegungsunschärfe, was es auch machen soll. Aber eben halt dieses HFR hat ja wohl anscheinend letztes Jahr dafür gesorgt, dass es eben überrealistisch wohl auch aussah oder so.
Jetzt sieht das ein bisschen aus wie so eine Soap oder so.
Ja.
Wo hast du gesessen im Kino? Ganz wichtige Frage dabei.
Mitte links.
Mitte links.
Also so leicht
alles links. Falsch gemacht.
Ja, es waren wenige Plätze, die ich mir
frage. Also vorne Mitte ist das, wo man sitzen will bei 3D-Filmen. Ich hatte nämlich bei Hobbit Teil 1, ich weiß nicht, ob das bei euch erzählt? Nicht, oder?
Nee, aber du hast das mit dem Sitz hast du irgendwann schon mal erläutert.
Bei den Wikileaks, glaube ich. Ne? Also ich hatte in Hobbit Teil 1 habe ich mich in der Pause, da gab es eine Pause umgesetzt, aus Mitte, wo man eigentlich ja auch denken würde, dass man gut sitzt, in die zweite Reihe von vorne Mitte.
Und krasser Rebell.
Und danach wurde die Experience so unfassbar viel besser. Also da vorne sitzt ja immer nie jemand. Ne? Aber bei 3D-Filmen ist, finde ich, dieser Immersionsgedanke, dass du die Ränder der Leinwand nicht siehst, ist extrem wichtig dafür, dass du wirklich in diesen Film eintauchen kannst, was 3D angeht.
Ja, nee, also 3D hat auch nicht so toll funktioniert. Also ist es halt tatsächlich eher untergegangen, weil es auch kein besonders großes Kino war.
Ja,
das heißt, okay, die Leinwand war nicht besonders groß. So, ich hätte, selbst wenn ich weiter vorne gesessen hätte, ich
ja,
diesen Effekt also nicht so gehabt. Aber
für unsere Hörerinnen und Hörer an den Radiostationen da draußen, ja, wirklich, wenn ihr schon in 3D-Filmen geht, auch darüber kann man ja streiten, ob das ja überhaupt Sinn macht, zweite oder dritte Reihe vorne mittig. Ja. Das ist das Einzige, wo es wirklich funktioniert und richtig toll ist.
Ja. Das ist der offiziell zertifizierte Ralf-Pro-Tipp.
So ist es.
Ja, aber auch ansonsten war es jetzt so, und vom Technischen her nicht anstrengend und eher, ja, eher gut.
Film selber, besser oder schlechter als Teil 1?
Besser, aber nicht viel.
Besser, aber nicht viel. Das ist, glaube ich, so Konsens. Ein bisschen besser, aber nicht viel.
Mhm. Also es war sehr praktisch. Ich hatte den ersten Teil irgendwie eine Woche vorher gesehen. So. Das heißt, ich war da noch ziemlich frisch.
Mhm. Da passiert ja so furchtbar viel. Da muss man natürlich dann...
Ja. Dass man die vielen Verwicklungen auf der sozialen Ebene alle noch wieder präsent hat.
Ja.
Welcher also Zwerg da genau, mit wem und so.
Ja, ja. Also diese...
Der eine ist alt,
das,
und
das
dann gibt es einen mit Bart und dann gibt es noch ein paar andere mit Bart.
Genau, es gibt irgendwie so einen Leader-Typen und es gibt den Alten. Das sind aber irgendwie auch so die einzigen, die man so, ja, vernünftig auseinanderhalten kann.
Und dann
kann,
sind noch so zwei, die sind irgendwie immer so die Comic Relief, und ich glaube, einer ist dick oder so.
Ja, und das und der Rest versandet aber auch in so einem totalen grauen Zwergensumpf. So. Also es ist echt, ja, kein dankbarer Stoff für eine Verfilmung, das muss man wirklich mal sagen.
Ja.
Na gut, okay.
Ja, und also ich frage mich mittlerweile schon, was das soll, dass sie, ich meine, dass sie da drei Filme draus machen, ist halt, ja, Geld, meinetwegen, kann ich verstehen, dass sie da möglichst viel irgendwie abschöpfen wollen, aber...
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, also Jackson ist reich genug mit HDR geworden.
Ja gut, ich weiß nicht, ob jetzt es von Jackson ausging oder ob halt irgendwie die Filmstudios ihm da...
Also mein Kenntnisstand ist, dass es ursprünglich maximal zwei Filme werden sollen und er dann wieder bei den Studios so lange bekliert hat, oh, es ist so geil und meine Vision und lass uns unbedingt drei machen.
Ich glaube, der hatte einfach mega Bock drauf, also...
Ja.
Ja, das mag sein, aber warum machen sie dann auch noch 3-Stunden-Filme jeweils draus?
Also, weil, ja, ihm keiner mehr sagt, weil ihm halt keiner mehr sagt, wann genug ist.
Das, ja, ist, glaube ich, ein sehr valider Punkt. Ich, ja, glaube, das glaube ich wirklich, dass Jackson mittlerweile so George Lucas-Teil unterwegs,
ja, ja,
ist.
Ja.
Der hat zu wenig Leute, die ihm sagen, Junge, das ist gerade scheiße, was du da machst.
Ja, der hat ein bisschen so die Bodenhaftung verloren. Ich verstehe es überhaupt nicht, weil so viel unnötiger Quatsch drin ist, den man einfach hätte weglassen
jetzt
können.
Jetzt im zweiten auch, wird es
sein. Ja, ja, ja. Oh Gott.
Ja, also es gibt da, ich verlinke ein wunderbar vernichtendes Review von einem meiner Lieblingsvernichtenden Review-Schreiber bei Bandes Digest, das habe ich euch schon mal erzählt, da gibt es jemanden, der schreibt so Reviews in der Form, dass er so tut, als könnte er sich nicht mehr so richtig an den Film erinnern, und dann erzählt er so ein bisschen, was in dem Film passiert ist, und die Details stimmen halt nicht, aber es ist halt unglaublich treffend, und dann erzählt halt irgendwie...
Das ist ein gutes Konzept.
Ja, da werden dann die Zwerge in diesen Fässern den Bach runtergespült, und ihnen ist so langweilig, dass sie Zeit finden, eine halbe Stunde ein Videospiel zu spielen, in dem die Elfen gegen die Orks kämpfen.
Oh Gott.
Ja.
Nächster Film.
Du bist dran, Ralf.
Ja, ihr seid ja sowieso immer so ein bisschen Sci-Fi-lastig.
Ja, hatten wir vorhin auch schon kurz, also den Blick in die Zukunft. Jetzt machst du mal die Retrospektive.
Achso, Film, den ich jetzt gerade vor 2 Wochen gesehen habe, und von daher dachte ich, ziehe ich den jetzt einfach mal. Jetzt muss ich gucken, ob ich ihn richtig ausspreche und ob der richtige Titel ist. Elysium?
Ja.
Schon, ne?
Ja, ja.
Habt ihr den schon mal im Retina-Cast irgendwie?
Ich habe die Woche, ja, vielleicht.
Wir haben mal drüber geredet, aber ich habe keinerlei Erinnerung an die
Nicht
Folge.
Mit mir auf jeden Fall. Ich habe den aber, ich habe die letzte Woche genutzt, um sämtliche Blockbuster des Jahres nachzugucken, so wie man das halt an Weihnachten macht, wenn man mal Zeit hat.
Ja.
Und deswegen bin ich da auch noch sehr frisch. Und
bist auch noch sehr frisch, okay.
Kann ich da endlich auch...
Ja, also ich war auf den Film sehr, sehr gespannt, weil das, ja, ist der zweite Film von dem, man würde glaube ich doch irgendwie so sagen, südafrikanischen Indie-Regisseur, der District 9 gemacht hat.
Also, ne? Ex-Indie-Regisseur, ne?
Ex-Indie mittlerweile, genau. wo wir erinnern uns, District 9 war die Geschichte mit Rassismus gegen Aliens, die in einem großen, abgewrackten, riesigen Untertasse über, ich weiß gar nicht, welche Stadt es war. In
Johannesburg oder
Johannesburg,
wo?
Ich glaube Johannesburg, ja. Wo die erste Hälfte des Films super geil war, wo ich dachte, oh mein Gott, was für eine geile Idee, wie schön definiert er das durch, ja, wie schön prangert er hier die sozialen Missstände und Rassismus, ja, an. Und
überhaupt total dieser elaboriert. Stil mit der Pseudodokumentation und so.
Genau, auch das, ja, war richtig, richtig clever gemacht, ja, so Blair Witch Project done right. Und dann kippte der Film in einen völlig infantilen, überflüssigen Baller- und Shooter-Modus irgendwie so, den man so als Actionfilm vielleicht noch gutieren konnte, der aber so ziemlich alles verraten hat, was eigentlich so in der ersten Hälfte irgendwie aufgebaut wurde. Und dann dachte ich so, das hat ihm, er hat bestimmt gute Freunde, die ihm sagen, hey, dein Film war ganz cool, aber mach das beim nächsten Film mal ein bisschen anders.
Und dann hast du Elysium geschaut.
Und dann habe ich Elysium geschaut und was musste ich sehen? Die erste Hälfte war total geil, ja, also was er da aufbaut, ja, diese Story und wie die, diese sozialen Verwerfungen durchdekliniert und was für einen grafischen Style er drin hat und die Charakterzeichnung. Alles wunderbar. Und dann fängt er an, einen Actionfilm zu machen in der zweiten Hälfte.
Dann plötzlich wird es zum totalen Shooter.
Und alles wird total scheiße.
Der halt nicht mal gut ist. Also nicht mal der Action-Teil ist.
Er kann kein Action. Das ist ein bisschen das Problem, dass er wirklich kein Action kann. Sondern er versucht, das hat es gerade eben auch schon, er versucht so Videospielsequenzen nachzuinszenieren. Und das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Das würde ich Jackson immer noch zugute halten. Also zumindest bei Herr der Ringe hat er ein extrem gutes Händchen für Action-Szenen gehabt. Und das sehe ich jetzt bei Elysium überhaupt nicht. Die erste würde ich davon vielleicht ausnehmen. Die war auch vom Setting her noch interessant.
Was war also die erste?
Wo dieser das Shuttle abstürzt mit diesem Corporate-Typen drin und
ach so, die
dann
die, an ja, die war Hirn ganz tight so.
Die war wirklich, die war tight, die war gut geschnitten, die hatte auch ein ganz interessantes Setup so, welche Fraktionen da wie dann unterschiedlich spät ankommen und wie sich diese Situation so entwickelt.
Die war auch irgendwie ganz geil mit diesen Robotern, die dann da plötzlich rausfahren und so. Und genau, das war irgendwie ganz cool durchdacht.
Da gab es lustige Gimmicks auch so, diese Kampfdrohnen, ja, die dann da so rumflogen und sowas. Das machte alles Spaß, ja.
Aber von erster Kampf auch mit diesen Zukunftswaffen und so. Mal gucken, wie funktioniert da ein Schusswechsel in 150 Jahren.
Genau, wie ist da so die Physik und was bringen die da so? Das war, da dachte ich so, okay, es ist Action, aber sie macht Spaß. Bisher alles gut. Naja, aber von da ab ist es dann wirklich einigermaßen unerträglich. Und diese ganze Sequenzen dann hinterher, dann auf der Raumstation selber, waren so ziemlich das Ärgerlichste, was ich echt irgendwie seit Jahren gesehen
habe. Also die Geschichte macht einfach nicht viel Sinn.
Ja, ja. Also Plotholes bis zum Abwinken. Jodie Foster wurde ja so gehypt in ihrer Rolle. Die fand ich also auch. Also da bin ich jetzt mittlerweile auch in so einem Modus, sobald irgendwie so schon wirklich etablierte Hollywood-Schauspieler oder Schauspielerinnen dafür gehypt werden, dass sie plötzlich dann nochmal so ein ganz anderes Rollendefinition, da bin ich mal sehr vorsichtig. Aber
das war doch eine völlig uninteressante Rolle. Sie ist halt irgendwie die Evil Ice Queen da und sie macht quasi nichts.
Keine inneren Konflikte, kein ernsthafter Antagonist oder sowas, irgendwie kein eigenes, ja.
Nee, völlig oberflächlich und auch.
Ja. Und ich meine, dieser komische bärtige Typ, der war halt irgendwie so ganz charismatisch, aber hat halt auch irgendwie so keinerlei Format so.
Ja. Der hat im englischen Original sehr interessant gesprochen.
Ja,
ich weiß nicht, was das für ein Dialekt sein
das
sollte.
Das war australisch.
Aber, ja, es klang wie australisch, aber auch ein bisschen
Aussie.
Ja.
Ja, also von daher, den Regisseur müssen wir, glaube ich, auch von der Liste der coolen Jungs streichen. Also das würde mich wundern, weil ich glaube, der Film ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Das weiß ich jetzt aber nicht. Dafür fehlt mir jetzt hier mein Gehirn. Ich denke aber, der hat ganz gut Geld eingespielt und damit ist, glaube ich, die Chance, dass ihm irgendjemand nochmal sagt, ey, du bist kein Action-Regisseur, sondern du bist jemand, der richtig geile Dystopien auf die Leinwand bringen kann. Mach das doch einfach mal konsequent bis zum Ende. Ich glaube, solche Menschen hat er jetzt in seinem Umfeld auch keinen.
Ja, 93 Millionen eingespielt in den USA. Das ist nicht so ultra gut, wenn man bedenkt, dass das Budget 115 Millionen waren.
Ja, aber das ist dann international nicht drin und jetzt die Videoverwertung und DVD wird dabei durch die Decke gehen.
Insgesamt sind es 286.
Ja,
das ist okay.
Das sollte reichen.
Ja, also es ist halt so, er kann halt die Ästhetik von so einer etwas abgefuckten, realistischen, in Anführungsstrichen, Zukunft, die kann er halt wirklich extrem gut. Also wenn man sich das halt anschaut, das sieht alles total perfekt durchgestylt aus. Ja. Es ist alles dreckig, es ist irgendwie plausibel weitergedacht. So schöne Details ist ja dann immer, was dann so für Musik läuft und wie das alles aussieht und was weiß ich, mit den Drohnen und so. Das ist ja alles sehr schön so den Zeitgeist ein bisschen weiterentwickelt. Aber dann macht er dann halt dann doch Filme, die einen dann irgendwie wütend zurücklassen.
Ja, das trifft es das trifft es ganz gut.
Ja, er hat halt auch total gut seinen eigenen Stil. Also ich finde, wenn man den Film sieht und District 9 gesehen hat, erkennt man das schnell wieder, finde ich. Weil es gibt es so nicht und er hat es, ja, also es sieht einfach ähnlich aus.
Ja, ist richtig.
Gut, so. Dann bin ich wohl dran. Dann pick ich doch mal was. Ich habe zwei zur Auswahl, über die nehme ich doch einfach mal Spring Breakers. Hat den einer von euch angeschaut?
Nee, ist noch auf meiner anzuschauen Liste, aber darüber haben wir doch sogar in der Retina-Cast-Folge, in der ich dabei war, sogar gesprochen, oder?
Also langsam, aber sicher konnten wir das ein bisschen. Was, weißt du noch, welche Folge das war?
Nee.
Ich suche mal Ralf.
Das ist doch das.
Niemand wirft Gold in Mülltonnen. Das war die Folge 21.
Super Titel.
Kino Spring Breakers. Oh mein Gott, wie krass das einfach nur ist. ja, Spring Breakers ist immer noch gut.
Wir haben ihn immer noch nicht gesehen. Aber
Ralf hat ihn immer noch nicht angeschaut.
Ja, aber der ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, der ist in meinem ganzen Videoleihportalen, ist der überhaupt nicht aufgepoppt. Also
das ist natürlich schade.
Ich versuche richtig hochgradig nur noch legal zu gucken. Das ist übrigens auch so eine Entwicklung des Jahres bei mir. Watch Ever hat mich total irgendwie auf die gute Seite des Filme- und Serienschauens wieder zurückgezogen.
Und hat mich zu Lost bekehrt.
Ja, das ist ja nun mal auch, aber
meine Güte.
Spät, aber immerhin.
It happened.
Ja, auf jeden Fall über Spring Breakers, wenn ihr den nicht gesehen habt, brauchen wir jetzt gar nicht so lange drüber reden. Guckt ihn euch bitte einfach mal alle an. Der ist
ein bisschen Überraschung, oder?
Man denkt, also wenn man so ein bisschen liest, was das für ein Film ist, dann denkt man so, was zum Fick, warum sollte ich mir so einen Scheißdreck angucken? Und dann schaut man ihn sich an und dann guckt man sich halt im Prinzip wirklich ein Kunstwerk an und das finde ich halt wirklich schon ziemlich beeindruckend. Einfach mal machen, ihr werdet höchstwahrscheinlich Spaß daran haben.
Okay, nächste Kategorie.
Ich wechsle jetzt einfach mal knallhartes Medium, weil sonst sind wir die ganze Zeit nur mit Kino beschäftigt. Ist ja langweilig. Lass uns mal über Bücher reden. Habt ihr irgendwas gelesen, was dieses Jahr rausgekommen ist?
Ja.
Sonst mache ich nämlich alles, was 201 in den ersten drei Ziffern hat. Und es ist ein bisschen weiter gefasst.
Ich müsste jetzt mal kurz in meinen Readmill-Account reingucken. Also ich habe ja mein Gedächtnis komplett in meine elektronischen Devices ausgelagert.
Okay, Lukas muss anfangen.
Ich habe leider gar nicht viel gelesen. Das ist ein bisschen ein Problem. Das ist vielleicht auch mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Aber
ja gut, dann fange ich einfach mal an, wenn ihr in eure Geräte startet. Ich würde gerne eine Kurzgeschichtensammlung empfehlen.
Ist auch ein bisschen bitter, dass ich jetzt gerade nicht sagen kann, was ich gelesen habe dieses Jahr.
Aber ich habe das auch nur gewusst, weil ich eine Liste führe mit allem, was ich lese.
Ich suche eigentlich jetzt nur so das lustigste Buch jetzt, was irgendwie am meisten Sinn macht hier, von daher.
Ja, anyway, wir sind ja eh schon ein bisschen der Science-Fiction-Podcast, das mache ich jetzt einfach mal eiskalt weiter. Und zwar empfehle ich 21st Century Science Fiction. Das ist eine brillante Kurzgeschichtensammlung von Patrick Nielsen Hayden und David Hartwell, genau.
Das Patrick Hayden, das ist aber nicht der Darth Vader-Darsteller, oder?
Der ist ein Science-Fiction-Editor, was auch immer da das deutsche Wort dafür ist. Es ist eine wunderbare Sammlung von Kurzgeschichten von Autoren, die in diesem Jahrhundert zur Prominenz gelangt sind. Also mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Also ich glaube, Cory Doctorow war auch schon im letzten Jahrhundert bekannt. Aber hauptsächlich sind es halt relativ neue Autoren im Science-Fiction-Bereich. Und es ist sehr, sehr gut ausgewählt. Also das ist wirklich ein Fest für Leute, die Science-Fiction mögen und vor allem auch eine tolle Einführung für Leute, die Science-Fiction die da noch nicht viel mit anzufangen wissen.
Was würdest du sagen, was macht das so einsteigsfreundlich?
Weil sie halt alle Möglichkeiten aufzeigt, die das Genre so bietet. Also Science Fiction kann ja sehr viele Facetten haben, das können Geschichten sein, die sich mit ganz aktuellen Fragestellungen auseinandersetzen, die irgendwelche technischen Entwicklungen weiterdenken und da mal durchdeklinieren, was man damit so machen kann. Es gibt Geschichten, die Science Fiction nur so als Hintergrund benutzen, um irgendwie so ganz alte Themen aufzugreifen, so, was weiß ich, Kindheit, Tod, Verlust und so weiter. Und das findet man da alles. Also man findet das halt alles gemischt. Und es sind auch wirklich nur die guten Sachen an Science Fiction sind da. Also es sind interessante Ideen, es sind schöne Geschichten. Und es ist nichts von dem, was einen vielleicht manchmal nervt, so dass es manche Werke gibt, die dann halt schon sehr so abziehbildchenhaft sind, wo man halt irgendwie alles auch schon mal irgendwo anders gesehen hat, wo auch nichts Interessantes passiert, das hat man dann nicht. Es gibt keine Geschichten, die jetzt tatsächlich irgendwie schlecht geschrieben wären oder so, wo man sich dann ärgert, dass es irgendwie einfach völliger Unfug ist. Mhm. Also es ist wunderbar. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist sehr, sehr dick, aber es ist eigentlich ganz gut für die Menschen mit der etwas kürzeren Aufmerksamkeitsspanne, weil es sind halt Kurzgeschichten. Das heißt, man ist da nach irgendwie 10, 20 Seiten ist man auch wieder durch und dann kann man das Buch erstmal weglesen und weglegen und ein bisschen genießen, was man gerade gelesen hat.
Mhm. Okay, was gefunden? Nee, er hat noch nicht zu Ende durchgesynkt, aber ich mach's mir jetzt mal wirklich einfach, weil es das letzte Buch ist, was ich gelesen habe. In der Tat vor einer Woche. Und an dem ich selber bis zu einem gewissen Umfang sogar auch beteiligt war. Und von daher macht es da vielleicht durchaus Sinn, das hier nochmal zu pluggen. Und zwar ist das neue Standardwerk im Bereich der Verschwörungstheorien, nämlich muss man wissen, woher Dr. Axel Stoll interviewt wird. Und zwar von den Kollegen Waschkau und wie heißt der andere? Also beide Psychologen. Ist das irgendjemand mit Digitalzugang? Muss mir das mal gerade hier.
Sebastian Bartoschek.
Bartoschek, genau. Ja. Sebastian Bartoschek vom Bartocast, also auch innerhalb der Podcast-Szene durchaus eine bekannte Größe. Und Alexander Waschkauer, das ist einer von den beiden Hoaxillas, haben also im September Herrn Dr. Axel Stoll in Berlin interviewt, ungefähr so 3 Stunden lang.
Wer ist denn dieser Dr. Axel Stoll?
Dr. Axel Stoll ist der vom Neuschwabenland-Forum, das sich einigermaßen regelmäßig in Berlin trifft und wo es auf YouTube einzelne Videomitschnitte gibt von ihm, wo er also Thesen verbreitet. Und diese YouTube-Videos haben teilweise, glaube ich, über 1 Million Klicks. Also er ist damit sehr, sehr bekannt geworden. Innerhalb, sagen wir mal, so der gesamten Internetszene im Sinne von, haha, guck mal, was für ein Spinner. Und seine Thesen, die halt so verbreitet, sind halt im Kern so, also einmal das ganze Verschwörungsrepetitorium rauf und runter.
Hohlerde.
Hohlerde, genau. Das heißt also
Mondnazis.
Diverse Aliens, die uns also Menschheit wurde von Aliens beeinflusst und von ihnen abgeleitet und so weiter. Und so einer seiner Kernprozesse ist aber halt so, dass die Reichsdeutschen, das heißt also diejenigen, die nach dem verlorenen Krieg Nazi-Deutschland vorher noch zeitig verlassen haben, inklusive Adolf Hitler, dass die jetzt also unter anderem halt irgendwo in Neuschwabenland am Südpol leben und unter der Erde halt und dort Nazi-Flugscheiben haben, die zum Einsatz kommen.
Reichsflugscheiben.
Die Reichsflugscheiben, genau. Danke. Ich sehe, du bist gut im Thema drin, hervorragend. Wie auch immer, man muss jetzt gar nicht so das ganze Potpourri irgendwie ausbreiten. Interessanter ist vielleicht so ein bisschen so die Background-Geschichte. Ich war also bei dem Interview selber mit dabei. Und durfte das also miterleben, nicht als Interviewer, sondern als jemand, der relativ kurzfristig dazu gecastet wurde, um Fotos und Videokameras zu bedienen und habe also jetzt dann überhaupt nicht ins Interview irgendwie eingegriffen. Aber es war schon ganz interessant, den dann mal wirklich so live zu performen zu sehen. Ja? Weil also
wie überlebt man diese 3 Stunden?
Also
auch ohne irgendwie, ich weiß nicht, entweder ausfällig zu werden oder vor Lachen unterm Tisch zu liegen oder.
Also sag mal so, ich habe in einem anderen Leben, das sage ich manchmal. Manchmal sage ich halb scherzhaft, in einem anderen Leben hätte ich auch irgendwie Kriegsreporter oder Kriegsfotograf werden können. Das heißt also, wenn du in so einer Situation drin bist und du bist verantwortlich dafür, dass am Ende irgendwo ein gutes Medienprodukt entsteht, dann kommst du in so einen gewissen Tunnelblickflow rein, dass der relativ viel egal ist, Hauptsache irgendwie die Kamera sieht gut aus, die Bilder sehen gut aus und dann passt halt du zwar noch nebenbei, was irgendwie so im Inhalt passiert, aber das ist dann nicht so komplett zentral wichtig. Ja. Während des Interviews war mein Eindruck, dass die beiden eigentlich relativ zahm gefragt haben. So. Also ich dachte so, sie wollten ihn viel mehr irgendwie in Widersprüche verwickeln, in eine Ecke drängen oder sowas. Sie haben ihn eigentlich die ganze Zeit nur reden lassen und ich dachte dann irgendwie so, okay, was genau ist jetzt hier die Konfrontation und was soll dann da jetzt irgendwie dann als Buch bei rauskommen? Aber wie ich dann auch in meiner Amazon-Rezension, die könnt ihr vielleicht in den Shownotes mal verlinken, ich glaube, die ist ganz gut geworden als Rezension, dann schreibe, machen sie das sehr geschickt, indem sie das Debunking im Nachhinein über die Fußnoten reinholen. Das heißt also, es gibt diese wirklich zentrale Sequenz, wo er sagt, naja, mit Erich von Däniken bin ich ja auch gut befreundet und wir unterhalten uns über XY und der Bartoschek hat halt vorher ein Interview auch mit Däniken gehabt. Das heißt also, der kennt Däniken, hat ihn angerufen und gefragt, sag mal, wie sieht das eigentlich denn wirklich aus mit Herrn Axel Stoll? Und sagte, ja, kenne ich nicht. Ne? Nie von dem gehört. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wer von beiden lügt jetzt? Ja, kann man auch sagen, hier Erich von Däniken.
Er distanziert sich, weil er beeinflusst wurde.
man weiß es nicht. Aber von dem Kaliber, würde ich mal sagen, sind in dem Buch schon so 20 bis 30 Fußnoten drin, wo also wirklich relativ offensichtlich ist, dieser Mann dort lügt gerade in dem dem, was er sagt. Ja, aber er tut das halt auf eine so eloquente, überzeugende Art und Weise, dass man das in dem Moment wirklich nicht so passt. Ja, also ja, ich hätte jetzt in dem Moment wirklich nicht sagen können, dass er jetzt nicht Erich von Däniken kennt. Ja, also ich hätte ihm das jetzt abgenommen.
In sich halt konsistent und so.
Ja, also ob man in diesem ganzen Gedankenmodell überhaupt von Konsistenz sprechen kann, das würde ich jetzt mal einfach bezweifeln. Ja, aber sobald du, das schreibt Holgi in seiner Einführung auch schön, das hat er in seinem Podcast ja auch schon häufiger mal gebracht, wenn du an einer Ecke mal anfängst, von der Wissenschaft abzuweichen und so sagst, so, ich glaube an Homöopathie, ja, dann bist du auch direkt bei Chemtrails und dann bist du auch direkt bei Reichsflugscheiben, ja, also das können wir jetzt vielleicht auch mal so staten, ja, wer an Homöopathie glaubt, glaubt auch an Reichsflugscheiben.
Oder Punkt. Ist zumindest bereit daran zu glauben.
Genau, weil es gibt keinen Unterschied, ne, es ist gleich plausibel. Ja, also ich glaube, dass das Buch dann doch sehr gut funktioniert insgesamt durch diese Fußnoten und dass es relativ clever im Nachhinein wahrscheinlich war, dann nicht auf Konfrontation zu gehen, denn das hätte dann wahrscheinlich dazu geführt, dass dann irgendwie Interviewabbruch und Eskalation und irgendwie jemand schreit sich an und vermutlich wäre der rhetorisch auch clever genug gewesen, die Sachen alle relativ entspannt wegzuparieren. Ja, also das sieht man ja relativ häufig. Ja. Ich weiß nicht, ob euch erinnert, irgendwie Thomas Gottschalk wollte, glaube ich, mal den obersten Republikaner irgendwie bloßstellen im Fernsehen. Wer war das damals? Schönhuber oder sowas. Ich weiß nicht genau, ob ich die Geschichte jetzt richtig irgendwie hinkriege. Es kann auch sein, dass es andere Protagonisten waren. Aber auf jeden Fall, das Ergebnis war, dass halt der andere rhetorisch einfach so ausgebufft war, dass dann also da, ich meine, es wäre wirklich Gottschalk gewesen.
Schönhuber und Gottschalk,
ja. Schönhuber war richtig, okay. Der hatte gar keine Chance, der Gottschalk, ja, weil er also einfach rhetorisch dem überhaupt nicht gewachsen war in der Situation.
Meine Güte, du referenzierst ja Themen, da war ich noch nicht mal geboren.
Was? Nicht ernsthaft,
doch,
oder?
Doch, warte, da war ich schon nicht mal ein Jahr alt.
92 ist das her?
Ja.
Ach du Scheiße. Boah, bin ich alt.
Ja, ich glaube, ich konnte da schon laufen.
Ach, ist das süß mit euch. Naja, also sowas hat es da mal gegeben und meine These wäre, dass es wahrscheinlich zu einer ähnlichen Situation gekommen wäre. Ja. Weil er halt einfach.
Ja, man hätte es auf jeden Fall halt riskiert. Also.
Ja. Was dem Buch auch sehr hilft, ist, dass die beiden sich halt doch extrem gut auskennen in diesen ganzen Themen. Ich glaube, das hat ihn dann auch völlig in Sicherheit gewiegelt. Ja, dass also egal, was er so raushaut, von den beiden kamen immer noch mehr Details dann zurückgespiegelt.
Passende Fragen und so.
In dem Moment, ja, dass er also denkt, oh, hier habe ich es halt mit echten Experten in meinem Themengebiet zu tun. Ja, hier kann ich jetzt ja noch mal richtig die Details rausholen. Ja.
Die kennen sich mit den Skalarwellen super aus.
Genau, die stehenden Skalarwellen. Ja, also das Buch ist sehr günstig. Es gibt leider nicht als E-Book.
Ich habe schon direkt den Link geklickt auf Amazon.
Ja, bitte mal ein E-Book machen. Ja, tut das
gerne als Kind.
Tut das bitte auch.
Meinen Wunschzettel.
Naja, also das ist eine Geschichte. Das kostet, glaube ich, 8,99 oder sowas. Ja, und wenn man 95. generell für diesen Bereich Verschwörungstheorien was übrig hat, so aus kritischer Perspektive. Es ist, glaube ich, schon so gleichermaßen amüsante wie erschreckende, wie erhellende.
Weiß man, ob es eine Reaktion von einem guten Mann auf das Buch gibt?
Es gibt eine seit gestern, wurde mir zugespielt über geheime Kanäle. Auf YouTube hat er wohl dazu Stellung genommen. Ich habe es noch nicht gesehen.
Okay.
Müssten wir im Anschluss eigentlich mal machen.
Ja. Du bist das oberste Review bei Amazon. Glückwunsch.
Ja, danke. Ich glaube zu Recht. Ich habe mir da viel Mühe gegeben. Weil ich dachte, die anderen Reviews sind aber auch nicht schlecht, also da gibt es mehrere gute.
Ja, auch amüsant teilweise.
Ja.
Ja, Lukas, hast du überhaupt was?
Ja, ich habe, dieses Jahr habe ich die Großartigkeit von Terry Pratchett entdeckt.
Das ist mir bisher noch nicht vergönnt geblieben.
Ja, doch.
Also hast du es versucht oder hast du es...
Ich habe 3 Bücher angefangen und jeweils so nach 30 Seiten wieder weggelegt.
Welche?
Das fragt ihr
jetzt. Wie gesagt, ich habe auch nur ein Buch gelesen jetzt.
Soll ich dir meine Liste mit allen raussuchen?
Also Wortkomplex, meine Freundin ist große Terry Pratchett Freundin und hat also ich glaube irgendwie so 20 oder sowas von ihm gelesen und sie hat mir welche handverpickt rausgesucht.
Ja, also ich habe auch was Interessantes gemacht. Ich habe direkt mit der deutschen Übersetzung angefangen und die ist außergewöhnlich gut. Also die ist wirklich auch so, dass so, ich weiß nicht, ob es an den Original-Wortwitz herankommt, aber...
Vermutlich nicht, weil der ist schon ziemlich hardcore.
Ja, aber es ist schon auch ziemlich großartig und es ist humoristisch ganz, ganz weit vorne. Hm. Die Geschichte selber ist jetzt nicht so interessant, es ist tatsächlich einfach nur auf einer Metaebene toll, wie er mit Sprache und Worten umgeht und wie er halt eben Geschichten so erzählt und auch mit welchen Details...
Ja, es ist halt ziemlich geil, Fantasy zu lesen, die halt eine Fantasy-Parodie ist.
Ja.
Also ich bin halt mit Terry Pratchett so eingestiegen, als ich noch sehr viel Fantasy gelesen habe.
Mhm.
Und da hat sich das ja wirklich extrem gut eingefügt, weil wenn man in so einem Genre so ein bisschen drin ist, dann kennt man halt so diese ganzen Tropes, die einem da immer wieder entgegenkommen.
Mhm.
Und er parodiert sie halt auch sehr brillant und steigt dann ja auch relativ schnell dann auf so andere gesellschaftliche Themen um. Was weiß ich, es gibt ein Buch, was eine sehr schöne Geschichte der Industrialisierung irgendwie ist.
Mhm.
Also wo es irgendwie um dieses Telegrafensystem geht. Das ist zum Beispiel sehr schön. Ja,
also ich glaube, ich das mit den Massenmedien angefangen.
Dass irgendwas mit, wo sie eine Zeitung gründen.
Ja, genau. Weil ich ja aus der Publizistik und Kommunikationswissenschaft komme.
Okay.
Und da wurde das als irgendwie brillanter Einstieg mir empfohlen. Und
also ich habe mit einem Buch angefangen, das glaube ich zu Marcells Punkt ganz gut passt, mit dieser Fantasy-Parodie. Ich habe Wachen gelesen. Also auf Englisch heißt es Guards.
Ja.
Das halt eben auch, also der wird halt diese, die Stadt, um die es da geht, wird von einem Drachen heimgesucht, genau, Ankh-Morpork in der Scheibenwelt. Und der Drache ist halt anders als Drachen, die man so kennt und so, damit umgehen.
Wie viele Bücher hat er jetzt mittlerweile, du hast da
die zweite
Liste in meinen
Ja, sehr viele. Ja, ist überhaupt auch eine interessante Persönlichkeit, weil er jetzt schwer erkrankt ist. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat, was hat er?
Alzheimer.
Alzheimer, ne?
Aber eine relativ langsame Variante.
Ja, also eine relativ harmlose Variante, aber ich habe jetzt mir sagen
lassen. Er schreibt jetzt bald alle Bücher nochmal.
Nein. Er kann nicht mehr schreiben, also er diktiert die halt jetzt meistens seinem Assistenten, aber sein Geist ist unbeeinflusst. Das ist
ja, wobei ich mir sagen
Form,
lassen,
die sich anscheinend eher so auf die
Motorik.
Ich habe mir sagen lassen, dass man es den Büchern wohl schon anmerkt, aber auch.
Wir hören gerade die Seidenstraße.
Ja.
Sehr schön.
Gar nicht so seidig.
Nee, die müssen dann noch ein bisschen die Kapsel mit Seide einwickeln.
Oh yeah.
Ja, es gibt irgendwie so zwei Kult-Nerd-Phänomene, in die ich wirklich schwer reinkomme. Das eine ist halt Pratchett und das andere ist Doctor Who. Das ist also so. Das sind so beide.
Bist du zumindest in Doctor Who-Hinsicht, bist du jetzt auch ein würdiger Vertreter von Chef, der vorhin da war?
Ich wollte hier über das Christmas-Special reden und ich wurde einfach nur angehatet.
Ja, völlig zu Recht.
Ja, also ich habe jetzt von der Remake-Geschichte jetzt so die ersten 6 Folgen, glaube ich, gesehen. Und ich glaube, ich verstehe, worauf das alles so hinausläuft und dass es wirklich nicht schlecht ist, aber irgendwie habe ich immer so viele andere gute Sachen, dass ich
Wenn du Remake sagst, welchen Punkt meinst du genau?
Der erste Doktor
also
der neuen
2005.
Zeit.
Ja, das ist halt schon rough going, so die erste Staffel oder so, weil da ist halt
so cheesy.
Da mussten sie halt noch so ein bisschen ihre Produktionswerte finden und ihren Ton. Ich weiß nicht, also wenn du irgendwann mal Zeit hast, kannst du ja auch einfach mal so eine Staffel oder zwei nach vorne springen. Zu David Tennant, da hat es dann so langsam so den Tritt gefunden.
Aber ist es nicht doch so, dass einem dann auch einfach dann Wissen fehlt an der Stelle?
Also Doctor Who ist sowas, da ist die Konsistenz des Universums
ohnehin hochgradig fragil.
Sehr kaputt, weil es ist Zeitreise und so oft wie das Universum schon zerstört und wieder neu gemacht wurde und irgendwas passiert, kann man das eigentlich auch komplett vergessen. Es ist natürlich immer schöner, wenn man alles chronologisch schaut, aber man muss nicht unbedingt. Also es gibt halt meistens die Season Arcs sind halt abgeschlossen und vor allem, wenn du mit einem neuen Doktor anfängst, da wird normalerweise auch relativ hart dass die ganzen Sachen abgeschlossen.
Resettet. Okay, na gut. Vielleicht versuche ich das
nochmal. Kannst du jetzt neu einsteigen? Der aktuelle Doktor ist ja gerade gestorben. Und wir haben jetzt einen neuen. Peter Capaldi, weiß nicht, ob du den kennst. Der hat so eine britische Serie gemacht, wo er so einen Spin-Doktor spielt und sehr viel flucht.
Nee, nicht gesehen.
Aber ja.
Ja, nee, sagt mir nichts. Sind wir bei Serien dann?
Wir können auch direkt zu Serien
gehen. Aber da gibt es keine Serien.
Bitte?
Oder gibt es keine Serien?
Es gibt immer Serien.
Na gut.
Pick doch mal eine Serie von diesem, die dieses Jahr neu ist. Oder soll ich direkt wieder anfangen?
Nur zu.
Also dieses Jahr, musste etwas in mich gehen, weil so viele Sachen, die dieses Jahr angefangen haben, habe ich tatsächlich nicht länger als 2 Folgen oder so geschaut. Und dann ist mir Ripper Street wieder eingefallen. Das haben wir irgendwie in den ersten Wochen des neuen Jahres, Anfang des Jahres besprochen. Ist eine Serie, die relativ wenig Aufmerksamkeit, glaube ich, bekommen hat. So. Eine Serie, die im London des frühen 20. Jahrhunderts spielt und so eigentlich so ein Crime Procedural ist, aber halt nicht jetzt irgendwie in Miami oder sonst was, sondern halt in London, in Whitechapel, also da, wo halt Jack the Ripper unterwegs war, so in den Nachwehen der Jack the Ripper-Morde. Also irgendwie, die haben jetzt aufgehört, aber alle sind so ein bisschen hysterisch. Und es geht dann halt darum, wie sich so langsam, wie sich diese Detektive dann, ich sehe gerade, dass ich schummel, die ist am 30. Dezember 2012 rausgekommen, aber das lassen wir, glaube ich, gerade noch durchgehen. Wie eben so da diese Polizisten dann wieder Ordnung in diesem Bezirk schaffen. Und es ist wirklich eine schöne Serie, also sie ist...
Aber sie ist sehr britisch. Also ich habe die auch geguckt, aber bei mir ist es tatsächlich daran gescheitert, dass ich deren krasses Britisch nicht so gut verstanden habe.
Ja, das tut mir leid.
Ja, also ich habe eigentlich kein Problem jetzt so mit verschiedensten Dialekten, also Englischen auch, aber der hat mir arg zugesetzt. Das kam ich nicht so gut mit klar. Das muss man, glaube ich, schon arg gut Englisch können oder Britisch.
Man fühlt sich dann immer so ein bisschen dumm, oder? Wenn man eigentlich schon viel englische Serien guckt, total, und dann also hat man aber irgendwann so ein Geschoss, wo man so denkt, so
Reden halt auch wirklich Hardcore-Slang so, also da wird auch nicht, da wird man nicht geschont.
Ging mir das so.
Ja, da muss es auch schlimm sein. Das ist auch mit ein Grund, warum ich The Wire
so diese Ghetto-Slang-Geschichte, das hat mich fertig gemacht. Und man fühlt sich dann so doof und es wird nicht besser und dann legt man es beschämt zur Seite.
Ja, aber wenn man sich vielleicht ein bisschen die Untertitel oder so anmachen möchte, dann kann man das auf jeden Fall anschauen. Es ist sehr schön, die dunkleren Seiten Londons und dieser Zeit werden da sehr schön beleuchtet. Ja, einfach mal anschauen. Ist gut. Ralf.
Also, ich würde was mitbringen, was, glaube ich, nicht dieses Jahr produziert ist, sondern ich glaube letztes Jahr. Ich schaue gerade zumindest mal auf meinem iPhone nach, ob ich da völlig nicht daneben liege. Was aber gefühlt irgendwie erst vor ein paar Wochen hochgepoppt ist, als es mich plötzlich auf Watch Ever als Exklusivdeal gab.
Ja, ich weiß jetzt, was kommt.
The Returned. Genau, danke dafür. Es kommt nämlich aus Frankreich. Es ist, glaube ich, richtig gehend die erste Serie überhaupt, die ich aus Frankreich irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Ja. Also Filme aus Frankreich gucke ich relativ regelmäßig und eigentlich im Großen und Ganzen auch gerne. Aber Serien war mir da überhaupt gar kein Begriff. Die wurde gedreht, ich gucke mal gerade hier, 2012 ist es sogar schon, November 2012. Also ist jetzt eigentlich schon... nicht ganz 2 Jahre her. Ein Jahr, also etwas über ein Jahr her. Was ist The Returned? The Returned ist, ich habe das mal auf Twitter geschrieben, ein bisschen so wie Twin Peaks ohne Humor. Das heißt also, wir haben einen sehr kleinen, habt ihr Twin Peaks gesehen? Also da wart ihr wirklich, glaube ich, noch nicht geboren, aber...
Es ist im Backlog, Ralf,
Ja, es ist auf dem Schirm, aber nicht gesehen.
Ihr habt echt noch nicht Twin Peaks gesehen.
Ja, das Problem ist, der andere Opa ist halt jetzt gerade beschäftigt, der Chef.
Also jedes Mal, wenn wir zusammen sind, werde ich ab jetzt fragen, habt ihr mittlerweile Twin Peaks? Also ihr könnt nicht ernsthaft über moderne Serien sprechen, ohne dass ihr Twin Peaks gesehen habt.
Ja, ich weiß eigentlich.
Das ist nicht nur... dass es nicht nur so wissenschaftlich war und didaktisch war, sondern es macht euch auch einfach zu rundum besseren Menschen, wenn ihr Twin Peaks kennt und guckt. Also das dauert ja auch nicht lange. Also die erste Season hat ja eigentlich nur so irgendwie 6 Folgen oder sowas. Die kann man echt gut gesehen haben. Okay. Wie auch immer, so in dem Style ist es eigentlich. Das heißt, wir haben eine sehr eng begrenzte Area, eben nur ein Dorf in den Bergen in dem Fall. Es ist irgendwo in Frankreich, es wird nicht näher gesagt, wo. Und da passieren halt sonderbare Dinge. Im Kern nämlich, dass die Toten zurückkommen zu den Lebenden.
Und deswegen heißen sie auch
The Returned, genau. Die Toten wissen selber gar nicht eigentlich, dass sie tot waren. Zumindest scheinbar wissen sie es erstmal nicht und laufen dann also so ganz normal durch die Gegend. Es kommen auch nicht alle gleichzeitig, sondern aus ganz unterschiedlichen Epochen, wo sie gestorben sind. Da liegen also gerne mal 20, 30 Jahre dazwischen, kommen sie trotzdem alle zum selben Zeitpunkt irgendwie wieder. Und die schöne Grundannahme ist einfach, dass halt durchdekliniert wird, wie reagieren jetzt eigentlich die Lebenden darauf, dass die Leute, die sie also jahrelang betrauert haben, jetzt plötzlich vor der Tür stehen und sagen, hallo Mama, da bin ich, was gibt's heute Abend zu essen? Ja, das ist per se schon mal eine sehr, sehr geile Grundprämisse. Ja. Die also auch dann erstmal gar nicht so viel mit Mystery oder so zu tun hat, sondern da wird also enorm viel auf der sozialen, psychologischen Beziehungsebene durchdekliniert und durchdifferenziert. Ja, Leute, die irgendwie verknallt ineinander waren und plötzlich war der eine tot und dann kommt er wieder. Ja, Leute, die irgendwie heiraten wollten, wo der eine gestorben ist und so weiter. Lauter solche Geschichten, sehr unterschiedliche Konstellationen. Es kommen dann immer stärker im Laufe der Serie dann Mystery-Elemente rein, was nicht nur zum Vorteil ist, würde ich mal sagen. Also ja, ich hätte es fast noch spannender gefunden, wenn man es wirklich nur so einfach mal so als Grundprämisse genommen hätte ja. Und es passiert gar nichts anderes Gruseliges oder Sonderbares. Es kommt dann auch so eine Serienkiller-Komponente rein. Also man könnte auch sagen, es wird am Ende eigentlich ein bisschen too much. Ja, also trotzdem, die Inszenierung ist sehr zurückgenommen, sehr ruhig, sehr analytisch, also jetzt nicht irgendwie auf effektheischerisch oder so zu machen. Das sieht schon sehr unamerikanisch aus, was die Sache sehr spannend macht, wie ich finde auch, weil es mal so eine ganz andere Serienästhetik irgendwie reinbringt.
Könnte britisch sein, auch vom Stil her ein bisschen.
Könnte britisch sein, ja, wenn ich nicht sagen würde, Briten würden es, glaube ich, nicht schaffen, sowas ohne Humor zu drehen. Das würde ich sagen, das schaffen Briten nicht.
Ja, ja. Ja, das
könnte, die würden irgendwo sein, ein bisschen Ironie oder sowas reinbringen. Das ist jetzt auch so ein bisschen so eine Trigger-Warning. The Returned macht definitiv keinen Spaß im Sinne von so Comic Relief oder man kann sich drüber lustig machen oder sowas, sondern es geht sehr hart zur Sache. Auf der emotionalen Schiene. Man sollte also einigermaßen stabil unterwegs sein, damit einen das nicht ziemlich runterzieht auch. Es passiert ganz wenig Schönes in dieser Serie. Oh. Aber es ist schon, würde ich sagen, so dass eine der interessantesten Sachen, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Und besonders hervorheben, darum auch, das ist eine starke Parallele zu Twin Peaks, der Einsatz der Musik. Die ist nämlich komplett vom Mogwai gemacht, schottische Band, so aus dem
Elektronik-Sensor. Ja, zumindest die kenne ich und finde ich gut.
Und das ist unfassbar, wie geil sich das in die Serie einbindet. Das heißt also, sie haben einen ganz klar motivischen Ansatz, was die Musikeinsatz angeht, wie es bei Twin Peaks auch war. Bei Twin Peaks hatten wir genau 4 Musikstücke, die also immer nur durchvariiert worden sind und die unterschiedlichen Charaktere und Stimmungen quasi immer repräsentiert haben. Und ganz ähnlich ist es ja auch gemacht. Und das habe ich irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und deshalb könnte ich da also vor Glück weinen, dass es endlich mal wieder einer vernünftig mit Musik hinbekommen hat, mit thematischer Leitmusik in der Serie. Super.
Okay, cool. Das hast du mir jetzt tatsächlich schmackhaft gemacht, weil ich bin ja eher so, Mystery ist so überhaupt nicht meins. Es nervt mich einfach furchtbar. Aber das hört sich gut an. Also wenn das nicht der Main Plotpoint ist, dass alle versuchen rauszufinden, so, oh, was ist eigentlich passiert?
Genau, das ist auch das Interessante. Diese Frage stellt irgendwie gar keiner. Ja, so nach dem Warum oder Wieso oder sowas, sondern alle sind so irgendwie erstmal in der Situation gefangen.
Überfordert, damit klarzukommen, was passiert.
Genau, das, also, so dieses so, was genau, also man würde jetzt ja ansonsten irgendwie so, lass uns irgendwie den Geheimdienst anrufen oder das Militär oder die Ärzte oder sowas, ja, nichts dergleichen passiert. Und die Leute sind völlig im Hier und Jetzt überfordert, so was eigentlich da los ist. Sehr schön. Was schwierig ist, ist das Ende, ja, weil es ist komplett offen und die nächste Season soll irgendwie frühestens Ende 2014 kommen. Ja. Das macht die Sache dann ein bisschen deprimierend, weil du also auf einem ziemlichen Cliffhanger dann eigentlich so
sitzen bleibst. Ja, mal sehen, vielleicht ändert sich das ja jetzt noch, wenn die Serie ein bisschen mehr Erfolg hat und mehr
Geld in die Richtung bekommen.
Fließt oder so.
Das ist schon mal gut. Ich würde sagen, auch echt zu Recht. Also die wird jetzt im Nachhinein, glaube ich, das kann sein, dass sie nochmal so einen Bewusstseinshype jetzt kriegt.
Hast du die auf Französisch geschaut oder auf Englisch?
Nee, ich kann kein Französisch richtig gehen. Das heißt, ich habe sie auf Deutsch geguckt. Die Synchro ist aber ziemlich gut, fand ich. Also ich kenne natürlich das Original nicht darum.
Ich habe da bisher nur eine Folge gesehen, aber ich habe die auf Französisch mit Untertiteln geguckt.
Okay, also dafür kann ich echt, also ich kann richtig gehend, ich hatte ein Jahr Französisch auf der Schule, dann stand ich richtig gehend 5, das hatte ich auch noch nie bei irgendwo einem anderen Fach in der Schule und dann habe ich das einfach mal bleiben lassen.
Ja, ich kann Französisch, wenn ich mich dran gewöhnt habe, eigentlich einigermaßen okay, deswegen vielleicht einfach mal wieder, um ein bisschen reinzukommen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich suche ja auch immer mal Sachen in Sprachen, die ich mal so ein bisschen konnte und jetzt gar nicht mehr, dass man das einfach mal, weil ich finde, das ist sehr hilfreich, wenn man was anschaut, was man interessant findet mit Untertiteln, dann kommt man wieder so ein bisschen rein.
Ich würde jederzeit sagen, dass ich durch Serien überhaupt wirklich vernünftig Englisch gelernt habe. Also das Erste, was ich überhaupt auf Englisch geguckt habe, war 24, so irgendwie die ersten 3 Seasons und danach konnte ich schon mal Englisch gut verstehen wieder, weil ich kam also nur so von einem richtig, richtig untermittelmäßigen Schulenglisch daher. Und seitdem alle einfach alles auf Englisch gucken. Und
also gerade fürs Hörverstehen ist es halt der Wahnsinn.
Ja, aber irgendwann auch fürs Sprechen. Weil
ja, man lernt ja auch Vokabeln
und so. Idioms kannst du plötzlich ganz vernünftig. Und du bekommst dann eigentlich auch eine en passant eine ganz gute Aussprache.
Und auch wenn du gar nicht sprichst.
Sprachgefühl halt. Wenn man viel Englisch hört, dann weiß man einfach, wie Englisch sich anhören muss. Ganz genau. Ja. Und dann versucht man es automatisch selber zu machen.
Ja, wunderbar. Mehr Serien für mehr Bildung ist gut.
Ja, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe da so 3 Dinge, die da irgendwie so reinpassen. Eine Sache, die lief zwar letztes Jahr an, ist dann aber dieses Jahr erst richtig gut geworden, aber immer noch nicht so richtig akzeptiert scheint mir, das ist Elementary. Elementary sind die Hälfte der ersten Staffel ist noch ein bisschen langweilig und macht halt den Eindruck, so ein typisches Crime.
Das ist, glaube ich, mal wieder so ein klassischer Pilotenprüfungs-Fail von uns oder zumindest von mir. Ich habe, glaube ich, relativ hart die Serie runtergemacht in der Pilotenprüfung und jetzt bekomme ich ungefähr jeden Tag gesagt, wie unbedingt ich sie mir anschauen sollte.
Genau, also Elementary ist halt ein amerikanisches Remake von Sherlock Holmes, die aber sehr viel Sherlock Holmes Ballast hinter sich lässt und es auf eine sehr neue Art und Weise macht. Mit einer weiblichen Jane Watson zum Beispiel und so. Also sie entfernen sich recht weit vom Original.
Das ist aber nach Sherlock irgendwie mutig, oder?
Ja, total. Hat auch mit Sherlock zum Beispiel gar nicht viel zu tun. Ist sehr anders. Und zeigt aber einen ganz faszinierenden Sherlock, auch verkörpert durch einen großartigen Schauspieler. Wie heißt der? John Lee Mitchell oder so heißt er, glaube ich. Der kurzzeitig mal in Dexter als Massenmörder aufgetaucht ist. Und es ist tatsächlich halt immer so Fall der Woche, wo sie einen zugegebenermaßen doch auch interessanten Mord meistens eben aufklären. Aber es tauchen dann halt über die Zeit immer wieder auch verschiedenste Figuren aus den typischen Sherlock-Stories auf, die man so kennt. Halt also hier so hier Miss Adler und so, sein Bruder Mycroft taucht auf und eben so die typischen Gestalten, die man halt auch so kennt aus den Sherlock-Geschichten, und das Innenleben des Sherlock Holmes wird wunderbar so einem dargereicht. Der innere Konflikt, wie es halt ist, wenn man eben die einerseits besondere Begabung und gleichzeitige Belastung hat, eben sehr logisch denken zu können, Schlussfolgerungen ziehen zu können und dadurch aber eben auch mit Menschen nicht so gut klarkommt und
it's a blessing and a curse.
Oh. Ja, ja,
um's mit Monk zu sagen.
Ja.
Also
wirklich echter Tipp, von dem ich das Gefühl habe, kriegt noch nicht die Anerkennung, die es verdient hat. Ansonsten die Serien, die dieses Jahr angelaufen sind, die mir am besten gefallen haben, ist einmal The Americans. Das ist jetzt schon eine Weile her. Es lief im Januar an.
Das fand ich so furchtbar.
Nee, fand ich total gut. Also, großartige Serie. Geht um ein amerikanisches Pärchen, die russische Doppelagenten oder nicht Doppelagenten, sondern Geheimagenten sind.
Das ist leider kein Applaus für uns.
Ja, schade. Russische Geheimagenten in den USA zur Zeit des Kalten Krieges sind und man beobachtet die bei ihrer Geheimagententätigkeit, während sie gleichzeitig ein normales amerikanisches Familienleben führen. Hochspannend, auch ganz interessanter Einsatz von Ton und Musik, sehr ruhig. Und
das war die, wo die Pilotfolge quasi als Soundtrack einfach nur durchgehend ein Lied hatte. Das fand ich sehr lustig
und
sehr anstrengend.
Ja, nee, fand ich total gut. Also auch, wie sie das weitermachen. Und dann auch jetzt recht populär und offensichtlich wahrscheinlich beste Serie des Jahres hat Masters of Sex, die jetzt auch viel.
Wo ich noch nie was von gehört habe.
Ja, also sie kriegt viel, viel Kritikerlob.
Ich habe was gehört, aber habe noch nicht reingeschaut.
Ja, spielt glaube ich, in den 50ern.
Dafür seid ihr auch einfach zu klein. Nein.
Ein Sexualforscher aus St. Louis, glaube ich.
Ja, stimmt.
Genau, und der halt eben tut, was sich vorher keiner traut und einfach mal die menschliche Sexualität erforscht. Aha. Auch total gute schauspielerische Leistungen und interessanter Stil, auch so ein bisschen halt, ne, dieses Madman-Feeling und also sie bringen halt eben diese.
Hat jemand
dieses,
Madman gesagt?
Ja, genau. Dieses Zeitgefühl von damals sehr gut rüber und dann auch so. Kompliziertes Beziehungsgeflecht und so.
Ja. Ich muss jetzt hier weitermachen.
Wir auch.
Würde aber noch eine Sache pitchen wollen, weil wir sie jetzt nicht gesprochen haben und darum jetzt noch ein 30 Sekunden Elevator-Pitch von mir. Wenn ihr nach den Feiertagen ein iOS-Spiel spielen möchtet, das ihr bisher noch nicht gespielt habt, dann versucht es mal mit Little Inferno.
Oh, ja, das habe ich auch. Das ist voll toll.
Hast du es durchgespielt?
Nee.
Oh mein Gott, spiel es durch. Ja, also das ist jetzt ohnehin also ganz, ganz wichtig. Das Spiel selber ist schon ganz lustig und ist sehr zynisch und ist sehr ironisch, aber das, was das Sache, die ganze Sache auf einen komplett neuen Level hebt, ist das Extro, ist also das Finale. Okay. Wer das nicht gespielt hat, hat ungefähr nur 10% des Mindfucks, den das Ganze so evoziert. Ja, kostet irgendwie, weiß ich nicht, 3,99 €. Man ist irgendwie so in 4 Stunden durch. Little Inferno, das ist wahrscheinlich beste Kunstspiel so des Jahres. So, tschüss.
Tschüss, Ralf.
Es war uns eine Freude. Und also, ich glaube, wir sind dann auch ziemlich durch. Ein ja. abruptes Ende.
Ich bitte, ich lass mich noch kurz den Ralf pluggen, auch wenn er schon wieder weg ist. Das war der Ralf von den Wikigeeks, die, glaube ich, gerade Extended Pause machen, aber irgendwann auch wieder anfangen. Im Moment
ja, kennen wir ja, ne?
Genau, im Moment verbringt er seine im Moment verbringt er seine Freizeit und Lebenszeit hier auf dem Kongress, damit das Sendezentrum zusammen mit Tim zu schmeißen oder, glaube ich, hauptsächlich zusammen mit Claudia, Wortkomplex. Ja, vielleicht auch da einfach mal reinschauen, Sondersendung, Sendezentrum, das sind so hier Dinge, die passieren, irgendwie hier, die interviewen Menschen auf dem Kongress und so. Ja, gut, das war das. Ansonsten, wie immer, retinacast.de und @retinacast für Kommentare und so. Wir sind jetzt auch schon ziemlich durch und schauen mal, dass wir jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger anfangen. Versprechen wir ja schon seit einigen Folgen. Vielleicht klappt es auch irgendwann mal.
Yes.
Bis dann. Tschüss.
Tschüssi.